ein Recht, von dem alle den Eindruck haben, das gilt ja nicht oder es gilt nur für die Kleinen, die Großen lässt man laufen. Der Verein Pusematuckel, der wird von den Datenschutzaufsichtsbehörden kontrolliert, aber eben die anderen alle nicht. Das ist ganz fatal für eine Gesellschaft.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Wie oft habt ihr in eurem Alltag die Cookies akzeptiert, damit das nervige Fenster nicht mehr aufploppt? Oder sämtliche Einwilligungen für Apps erteilt, ohne sie euch ganz genau durchzulesen? Oft akzeptieren wir mittlerweile, dass unsere Daten irgendwo gespeichert und verwertet werden, weil wir eben nicht auf diese oder jene Funktion unseres Smartphones verzichten wollen. Meine heutige Gesprächspartnerin sagt, wir nehmen zu vieles einfach so hin, dass unter Umständen sogar illegal ist. Wir nutzen Apps, die mit Einwilligungen arbeiten, die wir nie erteilt haben, und Webseiten, die eigentlich nicht konform mit der Datenschutzgrundverordnung sind. Ein Großteil der Menschen findet sich damit ab, sowieso nichts von der Technik zu verstehen. Das kann gerade vor dem Hintergrund sich rasant entwickelnder KI, künstlicher Intelligenz, gefährlich sein.
Technologien wie ChatGPT entwickeln sich rasant weiter. Schon heute kann die Software sekundenschnell Texte schreiben, die kaum von denen eines Menschen zu unterscheiden sind.
Die Chancen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz erscheinen vielen gerade grenzenlos, die Risiken allerdings auch.
Es soll den Umgang mit künstlicher Intelligenz sicherer machen. Das EU-Parlament in Straßburg hat ein neues Gesetz verabschiedet, das Regeln für den Einsatz von KI festlegt.
Wie viel Regulierung der Digitalisierung zwingend notwendig ist, darüber spreche ich heute mit Indra Spieker. Sie ist Juristin und leitet den Lehrstuhl für das Recht der Digitalisierung an der Uni Köln. Hallo Frau Spieker, schön, dass Sie heute zu Gast sind.
Ich freue mich auch.
Sie befassen sich in Ihrer Forschung seit vielen Jahren mit der Regulierung der Digitalisierung, zum Beispiel mit dem Datenschutz im Netz. Wie hat denn die rasante Entwicklung rund um KI Ihren Alltag, aber auch Ihre Forschung in den vergangenen beiden Jahren verändert?
Eigentlich gar nicht so sehr. Das ist vielleicht überraschend. Aber das, was KI gerade macht und bewegt, weshalb es in jedermanns Munde ist, ist für jemanden, der sich damit seit einigen Jahren beschäftigt, gar nicht so neu. Denn vieles, was KI jetzt uns als bedrohlich erscheinen lässt, haben wir schon gehabt, als wir über algorithmische Systeme nachgedacht haben. Und das ist jetzt durch KI nicht so viel verändert. Was neu ist bei KI sind die generativen Modelle, also das, was wir so unter dem Schlagwort ChatGPT verstehen, weil das tatsächlich nochmal eine neue Dimension ist, denn wir alle können ChatGPT ganz unproblematisch nutzen und man kann es auch ganz leicht einbauen in bestehende Systeme und das ist etwas, was vorher in dem Ausmaß nicht so ohne weiteres möglich war.
Und wie sieht das bei Ihnen persönlich aus? Also haben Sie auch immer ChatGPT am Rechner offen und stellen Fragen oder ist das bei Ihnen schon sehr forschungsbezogen?
Eigentlich darf ich das ja gar nicht so sagen. Ich habe im Grunde ein Doppelleben. Also es gibt das Leben, das ist das korrekte Leben und das betrifft mich selbst. Und da bin ich auch ziemlich strikt. Also ich benutze beispielsweise Threema oder Signal, aber ganz bestimmt nicht WhatsApp. Was durchaus problematisch ist, ich war gerade in Brasilien beispielsweise und da läuft einfach ganz viel über WhatsApp und man ist dann auch bei manchen Dingen schlichtweg nicht erreichbar. Und dann gibt's die Forscherin und ich kann natürlich nicht über Dinge forschen und nachdenken, die ich nicht kenne. Und deswegen gibt es eine zweite Existenz und das machen übrigens auch viele andere, auch die Techniker zum Teil so, wo ich eben diese Dinge nutze und auch aufgespielt habe, aber versuche nicht diese beiden Bereiche zusammenzubringen, damit ich eben nicht so leicht ausforschbar und manipulierbar bin.
Okay, also es gibt quasi den offiziellen und den geheimen Rechner.
Genau. Auch das offizielle und ich habe es mal das China-Handy genannt, eben inoffizielle Handy und auf dem mache ich dann vieles, was sonst so ohne weiteres ich mir auch verkneife.
Seit OpenAI 2022 das Sprachmodell ChatGPT herausgebracht hat, hat sich der KI-Markt auch ökonomisch rasant entwickelt. Also laut dem Digitalverband Bitkom nutzten 2024 schon mehr als die Hälfte der Unternehmen KI der deutschen Firmen. 2022 waren es 9% und diverse Unternehmensberatungen, sei es zum Beispiel McKinsey, prophezeien riesige Produktivitätsboosts und den Wandel der gesamten Wirtschaft. Hemmt da zu viel Regulierung dieses wirtschaftliche Potenzial in Europa?
Ich setze mal einen Punkt vorher an. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich alles so ist, wie da behauptet wird. Das eine ist, dass unter KI Dinge im Moment auch gehandelt werden, die gar nicht KI sind, die wir schon lange haben. KI ist auch nicht neu. Also die ersten Ansätze zu KI hat es in den 50er, 60er Jahren gegeben. Und da wird jetzt auch vieles gehypt. Und der Hype ist meines Erachtens auch schon dabei, ein bisschen abzuebben, weil man merkt, dass KI bestimmte Dinge kann. Und da ist sie großartig und viele Dinge kann sie eben auch nicht. Und es ist, und da kommt die Ökonomie ins Spiel, auch natürlich ein Markt, der im Moment von einigen wenigen Anbietern beherrscht wird. Und das ist auch zwangsläufig so, weil die Entwicklung von KI unfassbar teuer ist. Und deswegen muss man sich ganz gut überlegen, wo setze ich das eigentlich ein und wo bringt es Gewinne. Und das leitet über zu Ihrer Frage jetzt auch, wo braucht es Regulierung? Die entscheidenden Ansätze sind natürlich immer, dass ich ein Mittel einsetze, das eigentlich unser menschliches Leben besser machen soll und bessere Ergebnisse produzieren soll. Und wir sehen an vielen Stellen, da knirscht es. Und deswegen muss man nicht regulieren. Das macht der Markt ganz oft alleine. Aber wir haben Verfahren im Rahmen der Technologie, die hinter der KI steckt, die es uns oftmals gar nicht möglich macht, diese Fehler zu detektieren. Und deswegen brauchen wir Regulierung, weil wir da nicht mehr mit unseren eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten, Ressourcen ansetzen können. Dass wir gar nicht imstande sind, zu kontrollieren, was da passiert. Und das kann man sehr schön erklären mit einem ökonomischen Modell, nämlich dem der Gemeinschaftsgüter. Dafür hat es einen weiblichen Nobelpreis gegeben. Und Gemeinschaftsgüter sind solche Güter, bei denen zwei Kriterien typischerweise erfüllt sein müssen, nämlich einmal die Nicht-Rivalität im Konsum, und das ist das entscheidende Kriterium ganz oft. Nämlich, wenn ich eine Banane esse, dann ist die Banane weg und niemand sonst kann sie essen. Wenn jemand meine Daten nutzt, kann jemand anders diese Daten, inklusive mir selbst, problemlos weiter nutzen. Es tut mir nicht weh. Ich merke das schon gar nicht. Und wenn ich nicht merke, dass jemand meine Rechte verletzt, wie soll ich dann diese Rechte eigentlich durchsetzen können? Und dieser Mechanismus, den beobachten wir auch bei KI. Ich sehe nur die Entscheidung, die bei einer KI herauskommt und ob diese KI eigentlich auf den richtigen Wertvorstellungen basiert, ob die darin eingeflossenen Daten korrekt waren. Das ist für mich oftmals überhaupt nicht ermittelbar. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem universitären Alltag. Wir haben viele Fächer, in denen wir inzwischen über ein Numerus Clausus die Zulassung regeln. Aber es gibt eben auch Fächer, in denen Gespräche stattfinden. Jetzt bekommt hinterher jemand einen Studienplatz und denkt, den bekommt er, weil er besonders überzeugend war. Vielleicht aber bekommt derjenige, diejenige diesen Studienplatz, weil man ein Scoring durchgeführt hat, also eine Auswertung aller möglichen Informationen und weiß, das ist jemand, der wird hinterher sehr viel Geld an diese Universität spenden. Ist das das Kriterium, nach dem wir wollen, dass junge Leute ausgesucht werden?
Ist das dann noch problematischer, wenn dann nicht mehr zum Beispiel Gremien zusammensitzen und das entscheiden, sondern dann eine KI einfach das Ergebnis ausspuckt, Person XY sollte den Studienplatz bekommen oder nicht, und im Prinzip gar nicht mehr nachvollziehbar ist, was dann für Gründe dahinter liegen? Oder könnte man sagen, gut, vielleicht ist aber die Technik ja auch viel unfehlbarer und es kommt eben nicht zu Entscheidungen, die Menschen treffen, und die sind tendenziell neutraler und objektiver als die menschliche.
Das ist die große Verheißung, und deswegen sage ich, dass KI ist gar nicht so neu, denn das haben auch schon algorithmische Systeme verheißen. Das heißt, wir haben neutrale Datensätze und die sind objektivierbar und all das, was man-made an Biases, so nennt man das, an Verzerrungen in Entscheidungen drin ist, das können wir ausblenden. Das ist eine Utopie und die funktioniert nicht. Und zwar deshalb, weil jede künstliche Intelligenz hat inhärente Wertvorstellungen, die sie abarbeitet. Und wenn die nicht mal offengelegt sind, dann kann ich das gar nicht kontrollieren. Ich will wieder ein Beispiel geben. Wenn man sich vorstellt, dass ein Datensatz ausgewertet wird, dann gibt es Daten, die sind uneindeutig. Werden die jetzt so oder so gewichtet? Manchmal fehlen Daten. Wie gehe ich denn dann mit einem fehlenden Wissen um? Und das sind Entscheidungsparameter, die ganz wesentlich Einfluss darauf nehmen, was hinterher für ein Ergebnis herauskommt. Eine KI ist immer nur so gut, wie zum einen der Datensatz ist. Da können alte Daten drin sein, da können falsche Daten drin sein. Sie ist nur so gut, wie klar ist, was sind die Wertvorstellungen, mit denen diese Daten bewertet werden, Und was sind die Entscheidungsparameter und die Wertvorstellungen, nach denen diese Daten dann sortiert werden und das Ergebnis gefunden wird?
Damit sind wir schon sehr inhaltlich in dem Thema, in dem wir heute ja auch näher einsteigen möchten, nämlich in dem Papier, in der Stellungnahme, an der Sie ganz aktuell für die Leopoldina mitgearbeitet haben. Die ganze Debatte, das haben bestimmt auch einige mitbekommen, dreht sich ja auch um die europäische Regulierung, die es jetzt jüngst auch um KI gibt. Eben zu Beginn des Jahres hat die Europäische Kommission nach einer langen Debatte mit den Mitgliedstaaten die weltweit erste mehr oder weniger umfassende KI-Verordnung, korrigieren Sie mich, bekannter auch als AI Act, verabschiedet. Auf fast 1000 Seiten sind da Regeln für den Umgang mit KI festgeschrieben, die wir gerne später auch nochmal etwas detaillierter anschauen können. Vielleicht verraten Sie uns aber zum Einstieg schon mal, ist es aus Ihrer Sicht erstmal gut, dass es diese Verordnung gibt oder hätte man den Entwurf noch weiter ausarbeiten sollen?
Zunächst mal ist es super, dass es eine Regulierung gibt. Aus ganz verschiedenen Gründen. Wir haben nur einige bisher gestriffen, aber das ist schon mal ganz großartig. Und zwar deswegen, weil die Dynamik in diesem Bereich gerade riesig ist. Und die Dynamik ist unter anderem auch deshalb so riesig, weil es keine Regulierung gibt. Weil Regulierung ja immer Kosten verursacht und Schranken setzt. Und wenn ich Schranken habe und das Kosten verursacht, dann überlege ich mir viel mehr, ob ich das eigentlich wirklich will. Und im Moment, dieser Hype, den Sie zitiert haben, alle wollen das und jeder nutzt das und so weiter, der hat eine Eigendynamik, dass es ganz schwierig ist, auch zu sagen, das will ich gar nicht mehr. Insofern bremst diese Regulierung, und das soll sie auch, das wird immer kritisiert, aber das ist ja auch Ziel des Ganzen, ein wenig diese unfassbare Dynamik und gibt uns damit, und ich würde nicht sagen eine Atempause, weil es ist ja nicht so, als ob Stillstand damit eintritt, sondern sie gibt uns die Möglichkeit zu schauen, wie entwickelt sich auch eine Technologie, wenn sie bestimmte Pflöcke berücksichtigen muss, wo man natürlich immer darüber diskutieren kann, ist, hätte man das nicht noch besser machen können. Wir wissen aber vieles noch nicht. Und insofern ist auch das etwas, was mich als Juristin gar nicht sonderlich irgendwie stört. Das ist immer so. Wir bessern an allen Gesetzen nach. Und das BGB, das wir in Deutschland haben, was unsere Verträge regelt, das ist zwar von 1900, aber natürlich ist das nicht mehr von 1900. Juristen arbeiten sowieso immer mit inhärenter Dynamik. Was in Deutschland und Europa, vor allem in Deutschland, wir sind da immer sehr kritisch mit unserem Gesetzgeber, nicht gesehen wird, ist, wie sehr nach Europa geguckt wird. Und das ist jetzt wieder ein Phänomen, das ist gar nicht so sehr juristisch, aber wir haben ja auch einen Wettbewerb zwischen verschiedensten Systemen und auch Staaten. Und das sind nicht alles nur demokratische Staaten. Und wir sehen, dass gerade in den demokratischen Staaten ganz viel darauf geblickt wird, was Europa macht, der sogenannte Brussels-Effekt, und dass es Nachahmer gibt. Und ich war vor kurzem in Brasilien, und in Brasilien ist jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich mit einer Abstimmung über ein vergleichbares Recht auch eine KI-Verordnung brasilianischen Zuschnitts zu rechnen. Die dort Beteiligten zum Teil haben sich sehr intensiv mit der europäischen Rechtslage befasst und haben durchaus Dinge verändert, weil sie gesagt haben, das gefällt uns nicht so gut, das ist für uns nicht so relevant. Dafür gibt es andere Bereiche, die in Brasilien viel wichtiger sind. Insofern ist mein Fazit, es ist prima, dass wir das haben. Damit haben wir einen Startpunkt. Über den können wir uns unterhalten. Da können wir gucken, wo sind die Lücken, wo müssen wir anpassen. Aber wir adressieren zumindest schon mal eine ganze Reihe von ganz problematischen Bereichen.
Wie haben Sie das auch bei verschiedenen Forschungsaufenthalten, Sie waren jetzt jüngst auch in den USA, eben Sie haben gerade Brasilien genannt, denn wahrgenommen? Also gerade im internationalen Vergleich zum deutsch-europäischen Blick auch auf KI, auf Verordnungen, auf die Frage, wie viel Regulierung wir brauchen, sind wir da skeptischer als andere Regionen, sei es die USA, sei es Brasilien?
Ich erlebe sehr viel vor allem in Ländern, ich sage jetzt mal der zweiten Welt, dass man sehr deutlich auf die Regulierungsanstrengungen von Europa blickt und darüber sehr, sehr dankbar ist, weil man den Eindruck hat, auch geopolitisch zerrieben zu sein zwischen Einflusssphären und wenig entgegensetzen zu können auch, weil man so abhängig auch wirtschaftlich oftmals ist. Und das ist sicherlich etwas, was wir in der EU als ein großes Plus haben, dass wir ein großer Spieler sind, dass es ein großer Markt ist und dass man weltweit nicht ignorieren kann, was hier passiert. Und das setzt dann auch wieder Impulse auf anderen Märkten, weil man sich schlichtweg auch anpasst. Es ist auch ganz schwierig, eine rechtliche Regelung aus einem System mal ebenso in eine andere zu übertragen. Aber die Impulse sind da. Wir machen das eigentlich viel zu wenig, würde ich sagen, weil wir von den Ergebnissen, Erfahrungen anderer Regulierungen so viel profitieren können, aber oftmals gar nicht wissen, dass es das gibt. Also vielleicht auch da ein Beispiel. Ich war jetzt eben in den USA, in Berkeley unter anderem. Und in den USA gibt es, das denken viele gar nicht, eine sehr strikte datenschutzrechtliche Regulierung. Aber die ist sektorspezifisch. Das heißt, im Gesundheitsrecht ist die zum Teil ganz anders ausgeprägt als bei uns. Oder der Minderjährigenschutz ist etwas, was die Amerikaner viel mehr umtreibt als uns. Das ist bei uns in der Datenschutzgrundverordnung ein Punkt. Aber für die Amerikaner gibt es das an vielen Stellen sehr prominent und schon sehr lange. Und ausgerechnet Kalifornien, also wo die ganzen großen Informationsdienstleister sitzen, hat nach dem Vorbild der Datenschutzgrundverordnung ein Consumer Protection Privacy Act verabschiedet, schon vor einigen Jahren, der ganz ähnliche Vorschriften hat, der aber anders durchgesetzt wird. Und dann ist wieder der Teufel im Detail.
Ich wollte auch nochmal auf den Punkt zurückkommen, den Sie vorher aufgemacht haben, diese wahnsinnige Dynamik, die ja die ganze Entwicklung auch um KI die letzten beiden Jahre trotzdem hatte. Also selbst wenn Sie sagen, okay, es ist alles nichts Neues und so wahnsinnig viel hat es jetzt auch nicht verändert und es gibt eben die Entwicklung rund um Algorithmen schon seit den 50er, 60er Jahren, ist es nicht trotzdem irgendwo ein Novum, dass diese technologische Entwicklung jetzt eben aber so rasanten Fortschritt macht? Und ist das nicht auch schon eine besondere Herausforderung eben gerade für Regulierung und Recht?
Ja, unbedingt. Also was wir gesehen haben, und das sind interessanterweise, ich sage jetzt mal auf der technischen Ebene, wirklich ganz basale Veränderungen, wie preiswert es geworden ist, Daten zu verarbeiten. Also wenn man sich einfach mal klar macht, in den 70er Jahren konnte sich Computer einfach nur ein Großunternehmen und der Staat leisten. In den 90er Jahren fing das überhaupt mal an, dass man ein mobiles Gerät mit einem Laptop hatte, dass man sich überhaupt in das Internet verbinden konnte. E-Mail war überhaupt nicht vertreten. Also das, was inzwischen in so einem Handy drin steckt, das ist unvorstellbar viel mehr an Rechenpower und an Leistungsfähigkeit, als überhaupt vorstellbar war. Es ist so preiswert geworden und das sieht man auch. Und alleine, wenn man sich die Kurven anguckt, wie viele Daten verarbeitet werden, das ist exponentiell steigend. Die zweite große technische Entwicklung, ich habe es eben schon mal angesprochen, das ist, dass diese neue generative KI so einfach für jedermann benutzbar ist. Also einen Prompt in ChatGPT einzugeben, also die Frage, womit beschäftigt Frau Spieker sich am allermeisten oder sowas, das kann jeder, weil das sprachbasiert ist und damit ganz basale Funktionalitäten. Da muss ich überhaupt technisch nichts können. Das können unsere Großeltern, die noch nicht mal ein Handy richtig bedienen können oder sowas. Und das ist etwas, was natürlich jetzt auf einmal triggert. So ein Smartphone zu bedienen, ja, da so ein Prompt einzugeben und eine Antwort zu bekommen, das macht ja einfach Spaß, das ist toll. Und da entsteht auch ein unglaubliches Gefühl von, was man an Wissen auf einmal alles zugänglich haben kann. Das ist aber verführerisch. Und meine Aufgabe als Juristin ist, diese Prozesse so zu begleiten, dass man die Fallstricke nicht übersieht, sondern die Möglichkeiten erhält.
Und genau das haben Sie eben in der Stellungnahme, die ich vorher schon kurz erwähnt hatte, für die Leopoldina getan, die Chancen und Risiken dieser generativen KI-Modelle eben abgewogen und haben da 7 Problemfelder identifiziert, die wir jetzt nicht alle ganz genau durchsprechen werden, aber zumindest ein paar zentrale Punkte rausgreifen. Vielleicht zunächst mal ein grundlegendes Problem, das wir zum Einstieg angerissen haben, zum Beispiel ein Studienplatz vergeben wird und eine KI jetzt entscheiden würde oder raten würde, wer den bekommt. Und dann eben das Ergebnis ausspuckt, Person XY bekommt den Studienplatz und wir wissen aber erstmal nicht, warum. Also es ist erstmal nicht nachzuvollziehen, wie das Ergebnis entsteht, genauso wie eben für mich, wenn ich in ChatGPT einen Prompt eingebe, nicht nachzuvollziehen ist, wie diese Antwort genau entsteht, auf welchen Daten sie basiert. Und da gibt's ein relativ neues Forschungsfeld, die Explainable AI, die das ändern möchte und eben diese Ergebnisse von generativen KI-Modellen im Nachhinein nachvollziehbar machen möchte. Sei es eben zum Beispiel im Falle des Studienplatzes zu erklären, Person XY bekommt den Studienplatz, weil sie eben die besten Noten hat und außerdem ein tolles ehrenamtliches Engagement. Nun ist es ja aber wahnsinnig schwierig zu sagen, ob das denn die wahre Begründung ist oder ob das nicht eben vielleicht auch eine ausgedachte Begründung dieses Modells ist. Wie geht man mit diesem Zwiespalt denn rechtlich um? Also wie lässt sich vor diesem Hintergrund, dass es diese Intransparenz gibt, überhaupt irgendwie eine Regulierung aufsetzen und dann auch ja am Ende nachvollziehen?
Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, nämlich zu diesem Problem der Intransparenz, weil das ganze Explainable AI, und das schwappt dann sofort in die Regulierung über, ist technisch extremst schwierig und eigentlich unmöglich. Und zwar deshalb, weil, und da merkt man schon die Schwierigkeit, weil wir das alles vermenschlichen, auch sprachlich. Ja? Also wir bringen einer AI was bei. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und mir liegt auf der Zunge zu sagen, wir können einer künstlichen Intelligenz auch beibringen, dass sie uns erklärt, was sie macht. Aber sie erklärt uns ja gar nicht, was sie macht. Und genau das ist diese Stellschraube. Ich kann eine künstliche Intelligenz natürlich auch so programmieren, dass sie ein Ergebnis produziert, das ich will. Und das ist ein Ergebnis, was eigentlich normativ nicht wünschenswert wäre. Und dann bringe ich dieser künstlichen Intelligenz aber bei, dass sie eine plausibel klingende Erklärung abliefert, die dann wieder normativ wünschenswert zu sein scheint. Und das ist natürlich genau das, wenn ich jetzt eine künstliche Intelligenz einsetzen will, um zu diskriminieren, um bestimmte Personen auszugrenzen, dann kann ich im Grunde keine KI so programmieren, dass sie wirklich verlässlich ihre Motive, die ihr einprogrammiert worden sind, aufzeigt. Also insofern muss man erstmal festhalten, es kann keine echte Erklärbarkeit geben. Und das ist aus der Sicht wiederum der Juristin auch eine der großen Probleme der KI-Verordnung, weil die nämlich sagt, sorgt dafür, dass das erklärbar ist. Das ist ein schönes Hase-Igel-Spiel, weil dann sagen die Juristen halt so, dann müsst ihr halt die Technik entsprechend anpassen. Aber wenn die Technik das überhaupt nicht leistbar macht, aber hingeht und sagt, wir tun so als ob und wir tun am meisten, dann erwecke ich auch einen Irrtum darüber, dass das, was die KI mir sagt, warum sie etwas angeblich so oder so entschieden hat oder vorschlägt, ob das tatsächlich auch stimmt und so ist. Und das ist etwas, was mir große Bauchschmerzen macht. Und deswegen bin ich unglücklich mit der KI-Verordnung, die an ganz vielen Stellen auf ein technisches Verständnis setzt, was es so eigentlich gar nicht gibt.
Müsste es dann eher darauf abzielen oder eben eine Regulierung eher darauf abzielen, wo so eine Intransparenz schlussendlich hinnehmbar ist und wo nicht und wo die Grenzen liegen?
Da sind ganz viele Ansatzpunkte und das ist zum Beispiel einer davon. Und der früheste ist auch, sich überhaupt mal zu überlegen, wo ist die KI wirklich wünschenswert? Und das fängt auch wieder mit der Funktionsweise an. Eine künstliche Intelligenz ist eigentlich etwas, was erstens vergangenheitsbezogen agiert und zweitens durchschnittlich. Jetzt habe ich eine Menge nicht so richtig durchschnittlicher Prüfungsarbeiten und da fände ich es nett, wenn die jetzt alle durchschnittlich wären mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Aber das Problem wäre, dass ich auch die guten nach oben auf einmal nach unten mehr oder weniger drücke. Das heißt, künstliche Intelligenz macht da Sinn, wo ich mit standardisierten Massenverfahren zu tun habe. Als Jurist möchte ich eigentlich, wenn ich beim Rechtsanwalt bin, nicht so richtig gerne, dass das alles nach Standard X läuft. Also das ist ein Bereich, wo man sicherlich ran müsste. Der zweite Bereich ist, dass ich mir sehr klar machen muss, ich kann KI sehr unterschiedlich einsetzen. Also ich kann sie als Entscheidungshilfe einsetzen, ich kann sie als Entscheidungsunterstützung, auch als Entscheidungsübernahme einsetzen. Also der Fall, die KI entscheidet, wer wird jetzt zugelassen zum Studium, wäre so ein Extremfall. Die Frage, dass ich zum Beispiel der KI sage, formuliere mir ein Einleitungsstatement für das Interview mit Frau Spieker. Das ist etwas, wo man den Text nimmt und dann daran weiterarbeitet. Das ist hilfreich. Setzt aber voraus, dass ich eine Kompetenz habe, das, was mir da angeliefert wird, auch wirklich zu kontrollieren. Und genau daran scheitert es. Und wir sehen im Moment einen unglaublichen Hype zu sagen, ach, das soll alles die KI machen. Und wir geben damit auf, die Fähigkeit, aber auch die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Und da müssen wir sehr genau hingucken, genauso wie Sie das gesagt haben, wo wollen wir wie viel und was nehmen wir dafür in Kauf?
Kann Recht das denn überhaupt leisten, also sowas für sämtliche Lebensbereiche durchzudeklarieren und in einer Art Katalog eben festzulegen, okay, hier ist das in Ordnung und hier nicht?
Also nun machen wir ja in eContribute genau solche Forschung. Also wie gestalten wir Märkte? Und das ist genau das, was mich auch interessiert, nämlich Recht ist ein Instrument, um dafür zu sorgen, ganz pathetisch gesagt, dass Menschen ihr Bestes sein und geben können. Also wir machen ja nicht eine Regulierung, um Menschen bösartig zu beschränken, sondern deshalb, um dafür zu sorgen, dass es eine Freiheit gibt, die auch eine echte Freiheit ist. Weil wir oft Rahmenbedingungen vorfinden, weil beispielsweise jemand besonders stark, besonders mächtig ist, besonders viele Daten zur Verfügung hat, weil er die Kosten einer KI übernehmen kann. Solche Dinge. Und dann muss Regulierung dafür sorgen, dass die Ergebnisse solcher Machtungleichgewichte, dass die nicht zum Tragen kommen. Recht kann nie Perfektion schaffen. Und das soll es auch nicht. Und um das auch gleich einmal anzusprechen, das ist so oft in der Technikregulierung, dass man sagt, ja, und dann kommt das Recht viel zu spät. Wollen wir es denn anders? Also wollen wir Technikentwicklung nur, wenn das Recht das erlaubt? Nein, das wollen wir nicht. Sondern es ist zwangsläufig ein Hase-Igel-Spiel und das ist auch gut so. Das heißt, das Recht wartet ab, guckt, es ist ja ein politisches Instrument, was sind die Dinge, die wir in einer Gesellschaft als nicht wünschenswert betrachten? Und dann ist das Recht ein wichtiges Instrument, um dagegen zu agieren. Und natürlich wird darauf reagiert. Das ist ein dynamischer Prozess. Also das heißt, Innovation setzt jetzt ein, wie umgehe ich das Recht? Und dann muss das Recht wieder nachsteuern und sagen, das wollen wir aber immer noch nicht. Der Regulator ist auch nicht immer nur der Buhmann, der alles teuer und blöd macht, sondern er schafft Freiräume und er schafft auch andere Kanäle für Innovation.
Gerade wenn wir nochmal auf die Funktionsweise eben auch dieser generativen KI-Modelle oder beziehungsweise ja die Trainingsdaten, mit denen sie überhaupt trainiert werden, blicken, sind ja historische Zusammenhänge, die über lange Zeit gewachsen sind, auch ein Problem in der jetzigen Regulierung des Ganzen, wenn nämlich solche Sprachmodelle wie zum Beispiel ChatGPT mit Datensätzen trainiert werden, die unter Umständen Diskriminierung begünstigen. Also was ja auch sehr medial präsent war, war die Bewerbungssituation bei Amazon, in dem Männer Frauen vorgezogen wurden durch ein algorithmisches Entscheidungsmodell, weil eben in der Vergangenheit einfach immer mehr Männer den Job bekommen haben. Und solche Verzerrungen in Daten und eben dahin enthaltene Wirkungen können dann zu systematischen Verzerrungen führen und eben auch womöglich in Diskriminierung resultieren. Da haben Sie auch an einem Gutachten für die Antidiskriminierungsstelle 2023 mitgearbeitet und auch vor solchen algorithmischen Entscheidungssystemen gewarnt. Nun ist es ja aber so, dass die Modelle Datensätze brauchen, um trainiert zu werden und viele eben gerade strukturelle Diskriminierung beinhalten. Welche Methode gibt es, damit umzugehen?
Es ist schon genau wieder diese inhärente Normativität, weil ich kann jetzt hingehen und sagen, ich nehme einen Datensatz, der ist da, aber ich sehe sehr genau, der spiegelt wieder, was in der Vergangenheit war. Und die Vergangenheit will ich nicht, also muss ich ihn ändern. Und das ist eine Wertentscheidung. Dass man das alles ändern kann, ist überhaupt kein Problem. Ich kann jeden Datensatz korrigieren und das macht auch jeder, der empirisch arbeitet. Der guckt sich die Datensätze an. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie machen Interviews, sind die korrekt geführt worden und dann müssen Sie manche wieder rausnehmen. Deswegen ist diese statistische Ignoranz, die wir unseren Schülern und Schülerinnen beibringen, die ist ganz furchtbar. Insofern müssten wir, und da fängt es ganz früh an, schon an Bildung ansetzen. Also wie funktioniert das eigentlich? Was passiert da? Dass jemand weiß, wie statistische Zusammenhänge sind, dass eine Wahrscheinlichkeit etwas anderes ist als eine Korrelation. Das Zweite ist, ich muss ganz klar bestimmen, was ich eigentlich als normativ nicht wünschenswert betrachte. Und das Gutachten, was Sie ansprechen, was wir für die Antidiskriminierungsstelle gemacht haben, das hat auf den Wertungen des Antidiskriminierungsgesetzes basiert. Das heißt, da ist das völlig klar. Der Begriff der Diskriminierung wird aber ja im ökonomischen Kontext viel weiter verwendet, nämlich als Unterscheidungskriterium. Und die Gründe, aus denen ich unterscheiden kann, sind sehr unterschiedlich. Als Unternehmen möchte ich einen besonders zahlungskräftigen Kunden haben. Das ist nicht diskriminierend im Antidiskriminierungssinne, kann aber natürlich dazu führen, dass jemand, wenn ich als Kriterium Wohnsitz nehme, der in einem Stadtteil wohnt, in dem tendenziell sehr schlechte Zahlungsmoral ist, dann doch diskriminierende Erfahrungen macht, weil die Preise für ihn erhöht werden und so weiter. Das ist ein System, was wir als Dynamic Pricing kennen und was sehr lange schon existiert und auch praktiziert wird. Und dann müssen wir wieder die Wertentscheidung treffen, wollen wir das? Das ist ja per se nicht unethisch oder verboten. Deswegen ist es so wichtig, sich klarzumachen, was sind diese versteckten Wertvorstellungen in der KI.
Also geht es ja im Großen und Ganzen auch um mehr Transparenz zu schaffen, dass ich eben erkenne, ja, was ja aber, ja, wir haben schon diskutiert, auch nicht so einfach ist, was schnell gesagt ist. Das soll alles bitte transparent und nachvollziehbar sein. Aber schlussendlich ist das ja die Aussage dahinter, was eigentlich im Optimalfall so sein sollte.
Total richtig. Also das sehe ich auch so. Transparenz ist der erste Schritt. Nur das Problem ist, dass oftmals behauptet wird, wir müssen das transparent machen, als ob die Probleme damit gelöst seien. Und das sind sie eben nicht. Das ist nur, ohne Transparenz bekomme ich es gar nicht hin. Und dann muss ich die nächsten Schritte alle noch wieder weitergehen. Und da zum Beispiel ist die KI-Verordnung sehr, sehr zurückhaltend. Also die erschöpft sich sozusagen in diesem ersten prozeduralen Dingen, aber sie traut sich kaum wirkliche Maßstäbe, wie regulieren wir es, wo wollen wir es eigentlich. Sie definiert so Sicherheitsstufen, ja, aber da wird dann auch sehr viel auf Selbstregulierung gesetzt. Und alles, was Selbstregulierung ist, ist immer nur so gut wie die Regulierung, also der, wir nennen das den Schatten des Rechts dahinter. Es ist auch völlig klar, also wenn ich nichts zu befürchten habe, warum sollte ich mich beschränken?
Nun sind da ja, also zumindest jetzt für mich als Laie, von Geldbußen bis zu 35 Millionen Euro oder 7% des Jahresumsatzes die Rede, wenn ich als Unternehmen eben zum Beispiel gegen gewisse Richtlinien oder Vorgaben verstoße. Das klingt ja jetzt für mich erstmal ziemlich konkret, aber Sie sagen dann eben, gut, aber es ist noch lange nicht vollzogen, dieses Recht, nur weil diese Zahlen da drin stehen.
Ganz genau. Also das ist ein aktuelles Forschungsprojekt, das ich auch in eContribute hier gerade verfolge, nämlich sich mal anzugucken, ob im Falle der DSGVO, für die KI-Verordnung haben wir ja noch überhaupt keine Zahlen, ob die Überregulierung, die da behauptet wird, eigentlich tatsächlich stattfindet. Und da kann man nach dem, was ich jetzt so gesehen habe, schon ganz deutlich sagen, da ist keine Überregulierung. Und das kann man sehen, wenn man die Höhe der Bußgelder sieht, die ausgeschüttet sind, wenn man sich anschaut, wer ist eigentlich Adressat dieser Bußgelder gewesen und für welche Verstöße. Und dann sehen wir, dass das nicht sehr überraschend ist. Das sind Unternehmen wie Meta, wie Google, wie Alibaba, das sind, was die meisten nicht auf dem Schirm haben, aber die sind sehr datenaktiv unterwegs, eben pornografische Erwachsenenunterhaltung, nennt man das, in dem Bereich. Die sind diejenigen, die die großen Bußgelder bisher bekommen haben, das ist das eine. Das zweite ist, was wir sehen, die sind fast alle immer vor Gericht angegriffen worden. Und das bedeutet, dass die Bußgelder erstmal nicht bezahlt werden müssen, dass das untersagte Verhalten weiter fortgesetzt wird, bis die Entscheidungen da sind. Die Sachen werden bis zum EuGH und durch alle Instanzen getrieben. Und das schafft immer Tatsachen. Das heißt, wenn ich mein Businessmodell 5 Jahre weitertreiben kann mit dann irgendwann mal als illegal befundenen Vorgaben, dann habe ich aber 5 Jahre schon sehr, sehr viel Geld verdient. Und das sehen wir, dass das strukturiert gemacht wird. Wir sehen, dass die Ressourcen der Aufsichtsbehörden im Vergleich zu dem, was die großen Unternehmen in den Märkten haben, ein Witz sind. Und wir sehen dann auch noch, das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass es einzelne mitgliedstaatliche Aufsichtsbehörden gibt, die offensichtlich ein Interesse daran haben, ihre Regulierungskompetenzen nicht voll einzusetzen, weil die Unternehmen in ihrem Land ihre Niederlassung haben, da die Steuern bezahlen. Und es offensichtlich so eine Art von subtilem Einverständnis gibt, es ist besser, dass jemand hier Arbeitsplätze und Steuern lässt, als dass der sich rechtmäßig verhält und Bußgelder bei uns bezahlt. Und das ist fatal, weil es das Recht auch selbst in Frage stellt. Also ein Recht, von dem alle den Eindruck haben, das gilt ja nicht oder es gilt nur für die Kleinen, die Großen lässt man laufen. Der Verein Pusematuckel, der wird von den Datenschutzaufsichtsbehörden kontrolliert, aber eben die anderen alle nicht. Das ist ganz fatal für eine Gesellschaft.
Dieses Überwiegen oder ja, vielleicht auch das Bevorzugen von wirtschaftlichen Interessen haben Sie ja auch schon 2021 kritisiert, als es den ersten Kommissionsentwurf für die KI-Verordnung gab und Sie das fachlich eingeordnet haben. Da steht eben auch drin, es wird zu viel Rücksicht auf wirtschaftliche Interessen genommen. Würden Sie also sagen, das ist auch in der heutigen Form immer noch so?
Also ich müsste jetzt wirklich nachgucken, ob ich das so krass behaupte.
Vielleicht habe ich es etwas zugespitzt.
Also denn das würde mich deshalb wundern, weil ich die wirtschaftlichen Interessen für absolut, also erstens sind sie sowieso legitim und sie sind bei uns sogar auch verfassungsrechtlich geschützt. Und ich finde das auch total wichtig. Ich finde aber eben auch wichtig, dass man nicht die wirtschaftlichen Interessen als die einzigen sieht. Und wir haben in diesem ganzen Daten-Digitalisierungsbereich ein unglaubliches Prä der wirtschaftlichen Interessen, weil die Wirtschaft so viel schöner und besser für uns darstellen kann, was daran alles Positives sich entwickelt. Diese ganzen negativen Dinge, die sind so viel diffuser, weil sie indirekter entstehen. Also diese, wie werde ich beurteilt? Welchen Preis bekomme ich für ein Gut? Was für Vertragsbedingungen werden mir angeboten? Da haben Individuen oftmals, wenn sie Glück haben, ein diffuses Gefühl, das könnte hier jetzt irgendwie vielleicht nicht so toll sein, aber oftmals sind sie in einer ausgelieferten Position. Und das sehen wir auch in ganz vielen Studienumfragen. Also Menschen sagen immer, sie finden Datenschutz, Privatheit total wichtig. Und dann fragen wir uns, warum sind sie denn dann alle bei Facebook, Meta, Google und so weiter, ja? Ganz oft, weil sie nicht für sich eine Alternative sehen und im Grunde kapituliert haben. Und das ist etwas, wo Recht ansetzen muss und auch sollte.
Gewisse Rahmenbedingungen oder ja auch Verbote ganz kritischer Systeme sind ja in der KI-Verordnung auch vorgesehen. Sei es zum Beispiel eben die biometrische Fernidentifizierung, wo Gesichter in Demos potenziell identifiziert werden könnten von Kameras und KI-Systemen. Oder eben auch das Social Scoring für kritische Bereiche, in denen Menschen dann anhand ihres Verhaltens geratet werden. Ist das oder sind das ja, also diese Verbote nicht schon auch ein Fortschritt oder was das ja auch die Individuen schützt? Oder ist es so, also das klingt ja auch in Ihrer Ausführung an, dass es eigentlich trotz dieser Verbote noch kein überzeugendes Konzept gibt, um Individuen oder eben auch die Daten von Individuen tatsächlich zu schützen?
Also wir haben mit Sicherheit ein in meiner Wahrnehmung sehr überzeugendes Konzept und das ist der europäische Datenschutz, der sehr stark, das muss man deswegen so deutlich sagen, weil es in anderen Ländern eben auch Datenschutz gibt, da läuft es eher unter Privacy und da sind aber die Hintergründe andere. Wir verstehen das als Menschenrecht und als Menschenrecht ist das etwas, was wir nicht nur als Verbraucher, das ist nämlich oft das entgegengesetzte Konzept, oder als Eigentümer für uns geltend machen können, sondern was in jeder unserer Lebenssituationen und Lebenswirklichkeiten greift. Und ich halte das Datenschutzkonzept mit seinen Eckpfeilern für wirklich klug und ausgewogen. Und wenn man sich die Datenschutzgrundverordnung anschaut, sieht man das auch. Das ist kein Verbotsgesetz. Das Konzept haben wir. Wir haben das nicht in gleicher Weise für die KI. Können wir auch nicht, weil wir da eine bestimmte Technologie haben, an der wir ansetzen und die KI-Verordnung jetzt einen risikobasierten Ansatz wählt, der sich anschaut, wo wird sie angesetzt. Und das ist auch nicht verkehrt, aber damit komme ich natürlich immer in einzelne Szenarien hinein, in einzelne Bereiche. Das mag im Bankensektor anders sein als im Versicherungssektor, im Bildungssektor wiederum anders als im Sportbereich und. Und da muss ich natürlich jeweils immer auch passgenauen Zuschnitt machen. Und das ist aufwendig. Und da muss man auch aufpassen, dass jetzt nicht so eine Art von, jetzt haben wir was und jetzt können wir uns anderen Dingen zuwenden, sondern dass jetzt eigentlich das Feintuning kommt.
Zur Vorbereitung auf unser Gespräch hatte ich mir auch ein Panel angesehen, das schon fast 10 Jahre her ist. Da sagten Sie, die Digitalisierung sei in der deutschen und europäischen Politik immer noch unterbelichtet. Nun haben wir jetzt viel eben über die KI-Verordnung diskutiert, dessen Umsetzung ja dann auch wieder in den Händen der einzelnen Mitgliedstaaten, zum Beispiel eben auch Deutschland, liegt. Hier soll die Bundesnetzagentur dafür zuständig sein. Allerdings wurde der Zeitplan aufgrund der aktuellen politischen Lage und den potenziellen Neuwahlen Anfang 2025 erstmal auf Eis gelegt. Ist das vertretbar oder gefährlich, weil Deutschland eben sowieso noch hinterherhinkt?
Ich würde die Aussage von vor 10 Jahren sofort unterschreiben und ich glaube auch die Gründe, die ich damals genannt habe, die würde ich wahrscheinlich immer noch so formulieren. Nämlich in Deutschland erscheint Digitalisierung immer erstens Breitband und das ist eine Infrastruktur, aber Digitalisierung ist keine Infrastruktur. Und das Zweite ist, dass wir immer noch unfassbar viel Ignoranz haben, was Digitalisierung bedeutet. Es bedeutet eben nicht Wischen über das Handy, einen schnellen Internetzugang und diese Dinge, sondern damit gehen einher Prozesse der Datenauswertung, der Ausforschung, auch der Manipulation. Da ist ganz viel, was wir eigentlich nicht wollen, wenn wir in einem freiheitlichen Staat leben. Und diese Dinge, die dahinter stehen, die nicht per se bösartig geplant sind, sondern die zum Beispiel aus der Eigenschaft von Daten als öffentliche Güter entstehen. Die haben viele, viele, viele immer noch nicht begriffen. Und das ist fast noch potenziert zu von vor 10 Jahren, weil wir jetzt sehen, dass Digitalisierung ganz viel beforscht wird, aber die technischen Hintergründe in den Fächern oftmals nicht verstanden sind. Das heißt, da redet jemand über Digitalisierung aus der Sicht eines Juristen, eines Historikers, eines Ökonomen, eines Politikwissenschaftlers, ohne aber wirklich begriffen zu haben, wie Digitalisierung technisch funktioniert und was dahinter steht. Und das ist sicherlich ganz unverändert. Ganz konkret halte ich es für fatal, dass man diese Dinge auf Eis legt. Ich bin schon nicht glücklich darüber, dass die Netzagentur so prominent gehandelt wird. Ich glaube, es wäre viel klüger, das bei der Bundesdatenschutzbeauftragten aufzuhängen, weil man ansonsten in schwierige Abstimmungsmodalitäten kommt, die wieder Deutschland zu einer Bremse machen. Und vieles von dem, wo man den Eindruck hat, Deutschland ist so ein Bremser, stimmt einfach nicht mehr. Also wenn man sich die Daten angucken würde, würde man das auch sehen. Und zum Zweiten liegt es oftmals daran, dass Deutschland sich nicht klar positioniert. Und zwar deshalb, weil es zu Abstimmungsfragen kommt, weil nicht klar ist, wer wofür zuständig ist, weil die Positionen wabernd sind und nicht klar auf den Punkt gebracht werden. Und das ist aber in einem Chor, in dem gesungen wird, nämlich in Europa und weltweit, von absolut entscheidender Bedeutung, dass man eine klare und auch schlagkräftige Position vertritt.
Es bleibt spannend, wie das sich in den nächsten Monaten auch entwickeln wird, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Lage. Aber hier die herzliche Einladung, dass wir das dann auch nochmal rückwirkend analysieren. Vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick in Ihre Forschung und unser Gespräch.
Ich bedanke mich. Sehr schön.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!